Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Schweizer Radio DRS, Echo der Zeit. Und das sind unsere Themen. Gute Aussichten. Die Weltwirtschaft erholt sich, sagt der Internationale Währungsfonds, aber nur kurzfristig. China soll endlich seine Währung aufwerten, das verlangen nun auch die Europäer. Doch China sträubt sich. Der Dauerstreit um den Yuan samt Eklat in unserem Schwerpunkt. Dann Einladung zum Dialog. Im Konflikt um den Stuttgarter Bahnhof soll nun der CDU-Politiker Heinrich Geisler vermitteln. Aufforderung zur Diät. Der britische Premierminister stimmt seine Basis auf raue Zeiten ein. Und schließlich, wenn der Jäger auch den Metzger macht, dann sind Bauchschmerzen nicht ausgeschlossen. Echo der Zeit, am Mikrofon Ursula Hürzeler. Zuerst jetzt Karin Britsch mit den Nachrichten.
Der Internationale Währungsfonds IWF erwartet, dass die Wirtschaft weltweit schneller wächst als bisher angenommen. Er hat seine Prognosen für das laufende Jahr nach oben korrigiert, um 0,2 Prozentpunkte auf 4,8%. Erhöht hat der IWF seine Vorhersage besonders für Deutschland und die Eurozone. Für nächstes Jahr korrigiert der IWF aber, wie bereits andere Organisationen, seine Prognose leicht nach unten. Er geht nur noch von einem Wachstum von 4,2% aus. Die Regierung von Baden-Württemberg setzt im Streit um den neuen Bahnhof von Stuttgart einen Vermittler ein. Heiner Geisler, der frühere CDU-Generalsekretär, soll zwischen der Regierung und den Gegnern des Bahnprojekts vermitteln. Stuttgart 21 ist eines der größten europäischen Infrastrukturprojekte. Eine unterirdische Durchgangsstation soll den bisherigen Zackbahnhof ersetzen. Das Bündnis gegen Stuttgart 21 hat sich prinzipiell zu Gesprächen mit Vermittler Geisler bereit erklärt. Der Nobelpreis für Chemie geht in diesem Jahr an drei Forscher, die unter anderem für die Medizin Entscheidendes geleistet haben. Ausgezeichnet werden der Amerikaner Richard Heck und die beiden Japaner Eiichi Negishi und Akira Suzuki. Dank ihrer Forschung mit Kohlenstoffatomen können heute unter anderem natürliche Arzneien künstlich hergestellt werden. So zum Beispiel das Gift eines Schwamms, welches auch therapeutisch eingesetzt wird, etwa als Antibiotikum oder gegen Krebszellen. Bundesrat Merz bezeichnet die Steuergerechtigkeitsinitiative der SP als schädlich und unnötig. Sie stelle den Steuerwettbewerb in der Schweiz in Frage und schränke die Souveränität der Kantone ein. Deshalb empfiehlt der Bundesrat ein Nein für die Volksabstimmung am 28. November. Die Steuergerechtigkeitsinitiative der SP verlangt, dass steuergünstige Kantone hohe Einkommen und Vermögen höher besteuern müssen. Der Schweizer Tourismus hat im August den schwachen Euro zu spüren bekommen. Im Vergleich zum August 2009 sank die Zahl der Hotelübernachtungen um 1,1%. Insbesondere seien weniger Touristen aus den Euro-Ländern in die Schweiz gekommen, meldet das Bundesamt für Statistik. Der größte Rückgang wurde mit fast 5% bei Gästen aus Deutschland verzeichnet. Mehr Touristen kamen dagegen von außerhalb der Eurozone. So gab es 20% mehr Übernachtungen aus Russland und 11% mehr aus Nord- und Südamerika. Die Zahl der Touristen aus China hat sich gar verdoppelt. Der britische Premierminister David Cameron hat den Sparkurs seiner Regierung verteidigt. Es gebe keinen anderen verantwortungsvollen Weg, sagte Cameron zum Abschluss des Parteitags seiner konservativen Tories. Seine liberal-konservative Koalitionsregierung will 6 Milliarden Pfund einsparen. Das sind umgerechnet rund 9,2 Milliarden Schweizer Franken. Gespart werden soll in allen Bereichen des öffentlichen Lebens. China will derzeit nichts wissen von Höchstwerten für Treibhausgase. Es sei nicht zumutbar, dass Industrieländer ihre Grenzwerte nicht verschärften, von China aber genau dies verlangten, sagte der chinesische Klimaverhandlungsführer bei einem Treffen in Tianjin. Dort beraten Vertreter von 177 Ländern über eine Nachfolgeregelung für das Kyoto-Abkommen zur Reduzierung von Treibhausgasen. Dieses läuft 2012 aus. Nach dem Giftschlammunfall in Ungarn haben in den betroffenen Dörfern die Aufräumarbeiten begonnen. Rettungskräfte in Schutzkleidung und mit Atemmasken versuchen, den roten Schlamm von den Straßen und aus den Häusern zu entfernen. Am Montag war in einer Aluminiumfabrik ein Auffangbecken gebrochen. Giftiger Schlamm ergoss sich über ein Gebiet von rund 40 Quadratkilometern. 4 Menschen kamen ums Leben, 3 weitere werden noch vermisst. Mehr als 100 wurden durch den ätzenden Schlamm verletzt und viele mussten ihre Häuser verlassen. Welche Langzeitfolgen die Katastrophe haben wird, ist noch unklar. Die EU befürchtet Umweltschäden über die Grenzen Ungarns hinaus, etwa wenn die giftige Brühe die Donau erreichen würde. Steve Lee, der Sänger der Schweizer Rockgruppe Gotthard, ist bei einem Verkehrsunfall in den USA ums Leben gekommen. Der 47-Jährige starb während einer Motorradreise mit Freunden in der Nähe von Las Vegas. Laut Lees Management ereignete sich der Unfall, als die Gruppe auf einem Pannenstreifen dabei war, Regenkleider anzuziehen. Der Anhänger eines vorbeifahrenden Lastwagens sei ins Schleudern geraten und habe mehrere der abgestellten Motorräder erfasst, eines davon habe Lee getroffen und ihn tödlich verletzt. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, schloss bei 6.351 Punkten plus 0,6%. In New York steht der Dow Jones Index bei 10.963 Punkten plus 0,2%. Der Euro wird zu 1.33,93 gehandelt, der Dollar zu 96,24 Rappen. Das Wetter. Morgen Donnerstag bleibt es sonnig. Im Lauf des Nachmittags lockern sich auch im Mittelland Nebel- und Hochnebelfelder auf. Die Hochnebelobergrenze liegt bei rund 1000 Metern. Im Tessin ist es mit hochnebelartiger Bewölkung zeitweise sonnig. Die Temperatur erreicht 20 Grad. Am Freitag liegt über dem Mittelland teils zäher Hochnebel, sonst scheint weiterhin die Sonne. Im Tessin hat es dagegen hochnebelartige Bewölkung und die Sonne scheint nur ab und zu bei rund 20 Grad. Unter dem Hochnebel bleibt es kühler.
Sie hören Echo der Zeit auf DRS 1 und DRS 4 News. Und so geht's hier weiter. Mittelfristig bewölkt der Internationale Währungsfonds zu den wirtschaftlichen Aussichten. Ziemlich verschnupft die Stimmung am europäisch-chinesischen Gipfel in Brüssel. Zankapfel ist der tiefe Yuan, aber nicht nur, unser Schwerpunkt. Dann schwierige Versöhnung. Beim Streit um den Stuttgarter Bahnhof kommt jetzt ein Vermittler zum Zug. Aktion Roskur. Der britische Premierminister will noch mehr sparen. Giftige Flut. Ungarn kämpft mit den Folgen eines riesigen Industrieunfalls. Nur für robuste Mägen. Das Wildbret aus den heimischen Wäldern. Und schließlich Steve Lee ist tot, wie die Hardrock-Band Gotthard die Welt eroberte. Echo der Zeit, eine Sendung, die wir auch als Podcast anbieten, jetzt schon ab 19 Uhr. Mehr dazu auf unserer Website echo.drs.ch. In diesem Jahr geht es mit der Weltwirtschaft stärker aufwärts als bisher erwartet. Doch im nächsten Jahr, 2011, folgt bereits wieder ein Dämpfer. Der Internationale Währungsfonds hat seine Prognose nach unten korrigiert und spricht von neuen Risiken und Gefahren. Thomas Oberer.
Es geht zwar dieses Jahr noch deutlich aufwärts mit der Weltwirtschaft, aber wenn man vorausschaue auf nächstes Jahr, so sei das Wachstum weniger stark als noch vor kurzem erhofft, sagt Olivier Blanchard, der Chefökonom des Internationalen Währungsfonds IWF. Die Erholung schwäche sich ab.
The recovery is slowing down. The result is we predict positive growth, but not very strong growth.
Dieses Jahr wächst die Wirtschaft in den Industrieländern noch um 2,7%, in den aufstrebenden Schwellenländern wie China, Indien oder Brasilien sogar um 7,1%. Aber weltweit gibt es nächstes Jahr einen Dämpfer, einen leichten Rückgang. Trotzdem macht IWF-Chefökonom Blanchard klar, auch wenn die Aussichten nicht mehr so gut sind, es besteht vorerst keine Gefahr, dass die Weltwirtschaft in eine neue Rezession fällt, dass also das Wachstum stagniert oder gar ins Negative dreht. Der Internationale Währungsfonds appelliert aber an die Politiker, jetzt endlich ihre Aufgabe ernst zu nehmen. Vor allem müssten nach der Krise die Staatshaushalte weltweit wieder ins Lot gebracht werden, sagt Olivier Blanchard.
What's absolutely essential here is to establish some credible medium-term budget stabilization. Once this is done and markets believe it, then there is more freedom to do more in the short run.
Nur so würden die Märkte weltweit wieder Vertrauen gewinnen und als Folge davon würden die Firmen mehr investieren und die Konsumenten wieder mehr kaufen. Doch das alleine genüge nicht. Es gehe jetzt auch darum, sagt IWF-Chefökonom Blanchard, sich um die Wunden der Finanzkrise zu kümmern. Das heißt, dafür zu sorgen, dass die Banken so rasch als möglich mit neuem Kapital stabilisiert würden. Und vor allem sollten endlich echte, tiefgreifende Reformen der Bankenwelt beschlossen werden.
We need to do more. We actually need to take care of the scars themselves. So that means taking care of the financial sector, making sure that the banks are sufficiently recapitalized. And that's not the case for all banks and other financial institutions. And then we have to think about financial reform.
Würden diese Reformen verzögert, so warnte IWF, werde es noch lange dauern, bis sich die Weltwirtschaft nachhaltig erhole. Und es in Sachen Wirtschaftswachstum wieder, wie vor der Krise, dauerhaft aufwärts gehe.
Thomas Oberer. Durchzogene Perspektiven also für die Weltwirtschaft. Das heizt auch die Diskussion um die Wechselkurse weiter an. Im Zentrum die Frage, wie teuer der chinesische Yuan sein soll. Die USA sagen den Chinesen schon seit langem und auch sehr laut, dass ihre Währung unterbewertet sei und sich das ändern müsse. Jetzt sagen dies auch die Europäer, mit ebenso wenig Erfolg. Heute war Gipfel von China und EU in Brüssel und es gab so viel Verstimmung, dass die Medienkonferenz zum Abschluss rundweg gestrichen wurde. Urs Bruderer aus Brüssel.
Beim Yuan scheinen die Rollen klar verteilt. Dort der Täter, Peking, der seine Währung künstlich tief hält. Und hier das Opfer, die EU, die darunter leidet. Als Opfer sehen sich auch die USA. Die haben inzwischen ein Gesetz vorbereitet, das es erlauben würde, alle chinesischen Importe mit Strafzöllen zu belegen. Die EU-Kommission denke derzeit noch nicht an vergleichbare Maßnahmen, sagt EU-Kommissionssprecher für Handel John Clancy.
There is no consideration at this time being given to action or measure similar to the US position.
Aber auch der EU mache der tiefe Kurs des Yuan Sorgen. Die Frage, ob China denn eine protektionistische Politik betreibe, beantwortet der EU-Sprecher dennoch nicht mit Ja oder Nein.
In any trade relationship, it is essential that it is a two-way street.
Jede Handelsbeziehung müsse in zwei Richtungen funktionieren und alle müssten anerkennen, dass Protektionismus niemandem etwas bringe, auch der eigenen Bevölkerung nicht. In einem öffentlichen Strategiepapier wird die EU-Kommission deutlicher. Chinesische Spitzenzölle werden da erwähnt auf Waren, die für die EU wichtig sind, etwa auf Schuhe, Kleider oder Autos. Unnötige Etikettierungsvorschriften soll es geben, übertriebene Hygieneauflagen, die Verpflichtung für ausländische Unternehmen, ihre Patente und Geschäftsgeheimnisse preiszugeben oder einen Zwang zu Joint Ventures mit chinesischen Partnern. Im Gegenzug wehrt sich die EU mit Anti-Dumping-Verfahren gegen chinesische Billigimporte, gegen chinesische Velos, gegen chinesisches Chamois-Leder, gegen Zitrusfrüchte und Bügelbretter, gegen Stahl, Feuerzeuge und Haarbürsten. Weit über 100 Verfahren hat die EU schon ausgelöst, die meist zu hohen Zöllen auf chinesische Produkte führen. Tobt da ein protektionistischer Handelskleinkrieg?
Anti-Dumping is not a protectionist measure, on the contrary.
Anti-Dumping sei nicht Protektionismus, im Gegenteil. Es sei ein legales Mittel der Gegenwehr gegen Dumping. Es ergibt sich also das gleiche Bild wie bei der Währung. Dort der protektionistische Täter China, hier das dem Freihandel frönende Opfer EU.
So einfach ist das alles nicht.
Da muss Jana Dreyer lachen. Sie ist Handelsexpertin der London School of Economics und unabhängige Beraterin für Unternehmen, die mit China ins Geschäft kommen wollen.
Also ich würde die Situation in China erstmal gar nicht so dramatisieren. Also die Chinesen schotten sich nicht ab. Und so einfach ist es nicht, was zum Beispiel auch Handelszölle angeht.
Die Europäer hätten da zum Teil immer noch hohe Tarife. Und auch sie würden ihren Markt mit technischen Anforderungen abschotten. Das EU-Anti-Dumping hält sie für problematisch.
China produziert einfach meistens billiger Es ist einfach so, das hat nichts mit einer gewissen bösartigen Strategie zu tun.
Aber manche Regierungen seien froh, trotz offener Märkte ihre Industrien mit Anti-Dumping vorübergehend beruhigen zu können.
Das Problem mit EU-Anti-Dumping ist, es ist wirklich von einigen Lobbys sehr stark eingenommen. Es ist sehr intransparent und ziemlich systematisch in den letzten Jahren gegen China gerichtet worden.
Und Anti-Dumping spaltet auch die EU. Denn während Brüssel sich für einige Branchen und EU-Länder gegen chinesische Importe wehrt, verhandeln andere EU-Länder mit Peking um den Marktzugang für ihre Unternehmen.
Vor allem die großen Länder natürlich. Großbritannien, Deutschland und Frankreich sind da wirklich Konkurrenten in Peking. Und China spielt damit, das ist ganz klar.
Wenn die EU-Länder im Verhältnis zu China ihre Interessen wahren wollten, sollten sie nicht auf Peking als Täter zeigen, so die Handelsexpertin Iana Dreyer, sondern sich zuallererst um eine gemeinsame Strategie bemühen.
Das war Urs Bruderer aus Brüssel. Schwierige Beziehungen also. Am gewichtigsten ist sicher der europäische Vorwurf, dass China mit seinem starken Yuan die Weltwirtschaft gefährde. Ich habe deshalb Urs Morf in Peking gefragt, weshalb sich denn China dermaßen wehre, seine Währung aufzuwerten.
Ja, China weigert sich ja nicht grundsätzlich, den Yuan aufzuwerten. Der steigt sogar schon im Wert, aber er steigt eben bisher nur in wirklich homöopathischen Dimensionen, wenn Sie so wollen. Und eine schnelle, starke Aufwertung, wie das zum Beispiel die Amerikaner fordern, 20-40%, das lehnen die Chinesen grundsätzlich ab, weil sie sagen, damit würden ihre exportorientierten Unternehmen in den Konkurs getrieben, da wären sie nicht mehr konkurrenzfähig weltweit und das würde dann soziale Schwierigkeiten im Inland auslösen. Also wenn es da zu Massenentlassungen kommt, das kann man sich ja vorstellen.
Eben dieser Schutz der eigenen Wirtschaft, das ist ja noch verständlich. Aber China sagt auch, dass es mit dem Aufkauf von Euro und griechischen Staatsanleihen ohnehin schon genug tue für die europäische Stabilität. Wie stichhaltig ist denn dieses Argument?
Aus chinesischer Sicht tut es ja sogar noch viel mehr. China ist ja mittlerweile zum zweitwichtigsten Absatzmarkt der EU aufgestiegen. Da profitieren ganz sicher nicht alle gleich stark davon, aber zum Beispiel Deutschland. Die deutschen Exporte nach China, die sind allein in der ersten Hälfte dieses Jahres um über 50% angestiegen. Und das benutzen die Chinesen auch als Argument, um die Kritik am angeblich unterbewerteten Yuan zu kontern. Denn dieser Anstieg, also dieser Zuwachs von 50%, der hat ja stattgefunden genau zu der Zeit, wie der Yuan angeblich so tief war und umgekehrt der Euro so hoch.
Stichwort Handelsschranken. China ärgert sich ja seit langem darüber, dass die EU auf viele chinesische Waren happige Anti-Dumping-Zölle erhebt. Tun die China wirklich weh?
Ja, die tun China schon weh, ganz sicher sogar. Vermutlich tun sie aber eben auch den europäischen Konsumenten weh, weil es sich ja um Produkte handelt, die dann verteuert werden, die man aber in der EU ja braucht. Also die letzten zwei Beispiele im September, das sind chinesische WLAN-Modems und Fiberglas, das zur Herstellung von Windturbinen benötigt wird. Und häufig muss man sich tatsächlich fragen, ob das wirklich richtig ist, diese sogenannten Anti-Dumping-Zölle, weil für Dumping gibt es eine ganz genaue Definition. Dumping ist, wenn ein Produkt im Ausland zu tieferen Preisen angeboten wird als im Heimmarkt oder wenn der Preis sogar tiefer ist als die Gestehungskosten. Und wenn man da unvoreingenommen schaut, dann stimmt das einfach in den meisten Fällen nicht. China hat einfach einen riesigen Vorteil, dass zugegebenermaßen die Löhne tiefer sind als in der EU oder beispielsweise in den USA. Und es hat aber noch einen zusätzlichen Vorteil, weil der Binnenmarkt so groß ist, kann China von jedem beliebigen Produkt viel größere Produktzahlen herstellen. Und je größer die Zahl von etwas ist, das man herstellt, desto tiefer sind automatisch auch die Kosten pro Stück.
Der riesige chinesische Markt, das hat ja auch dazu geführt, dass viele europäische Firmen dort präsent sind, um zu produzieren. Trotzdem reißen die Klagen über bürokratische Hürden, über Diskriminierung dieser Firmen nicht ab. Hat sich hier wirklich nichts geändert, nichts verbessert?
Da muss man aufpassen. Also einerseits hat sich sicher sogar enorm viel gebessert. Es ist wahnsinnig viel einfacher geworden für Ausländer, in den letzten 10, 15 Jahren in China und mit China Geschäfte zu machen. Das heißt aber noch lange nicht, dass nun wirklich alles in Ordnung ist und alles gut ist. Im Gegenteil, es stimmt, ausländische Firmen werden hier klar weiterhin benachteiligt. Ganz typische Fälle sind da, wenn zum Beispiel lokale Behörden Aufträge vergeben. Das ist praktisch durchs Band so, dass dann eben, wenn zwei Anbieter, ein ausländischer und ein chinesischer, ein einheimischer, praktisch das gleiche Produkt anbieten, praktisch zu den gleichen Preisen, da wird mit fast hundertprozentiger Sicherheit eben der Einheimische bevorteilt. Und da gibt es tatsächlich einfach nur eins. Da muss man ganz klar weiter hart mit den Chinesen diskutieren, weil genau das hat ja eben auch die Fortschritte der letzten 10 bis 15 Jahre gebracht. Und so gesehen, das ist unumgänglich, so gesehen werden diese europäisch-chinesischen Wirtschafts- und Geschäftsbeziehungen konfliktuös bleiben.
Das war Urs Morf in Peking. Der Streit um den neuen Bahnhof in Stuttgart ist zum Sinnbild des politischen Versagens geworden. Spätestens seit die Polizei mit Wasserwerfern gegen die Demonstranten vorging, haben die Politiker viel Kredit verloren. Jetzt versucht der baden-württembergische Ministerpräsident Stefan Mappus fieberhaft, die Lage zu deseskalieren. Heute hat er den ehemaligen CDU-Minister Heiner Geißler als Vermittler eingesetzt. Ich habe Michael Maurer, den stellvertretenden Chefredaktor der Stuttgarter Zeitung, gefragt, ob dies wirklich der Trumpf sein könnte, der sticht.
Ja, das muss man sehen. Zunächst mal ist es sicher ein taktisch kluges Angebot des Ministerpräsidenten. Er benennt einen Vermittler, den zuvor ja auch die Grünen ebenfalls schon vorgeschlagen haben. Also insofern können die gegen die Person Geißler nichts einwenden. Die entscheidende Frage wird eben sein, was ist tatsächlich zu verhandeln? Und da gibt es nach wie vor Differenzen zwischen Mappus und den Gegnern des Bahnprojektes. Also solange Mappus nicht bereit ist, irgendwas Substanzielles auf den Tisch zu legen, über das zu reden sich lohnt, wird es trotz Geißler vermutlich schwierig sein, mit den Gegnern da richtig ins Gespräch zu kommen.
Heiner Geißler gilt ja als ausgesprochen unabhängig. Er ist auch Mitglied der globalisierungskritischen Organisation ATTAC. Sie haben es angetönt, er hat wenig Spielraum. Also auf einen Baustopp wird es nicht hinauslaufen.
Kann ich mir nicht vorstellen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Mappus bereit ist, einen wirklichen Baustopp zuzustimmen. Was er ja jetzt gemacht hat, ist zu sagen, okay, wir lassen den Südflügel stehen, da passiert jetzt erstmal nichts mehr. Das war ja aber ein Ding, das ohnehin nicht vorgesehen war jetzt in den nächsten Wochen. Bäume in dem umstrittenen Schlossgarten werden jetzt auch nicht mehr gefällt, war aber auch nicht vorgesehen. Insofern glaube ich nicht, dass Mappus wirkliche Zugeständnisse macht und sagt, okay, bis zu einem Gespräch stellen wir sämtliche Planungen und sämtliche Arbeiten ein, weil das wird für ihn ja auch zu einer Überlebensfrage werden.
Das ist ja dann ein schwieriger Dialog. Die Wogen gehen ja sehr, sehr hoch in Stuttgart. Haben Sie den Eindruck, dass sich die Demonstranten wirklich auf dieses Spiel auf Zeit einlassen?
Ja, die Demonstranten, das ist eben die große Frage. Gibt es wirklich die Demonstranten oder gehen jetzt die Gruppen auseinander? Also die Gegner des gesamten Infrastrukturprojektes ist ja eine heterogene Masse. Das heißt, wir haben hier sozusagen die Fundis und die Realos. Wir haben die Parkschützer, die vehement protestieren, die auch mehr auf Krawall aussehen als jetzt zum Beispiel die Grünen, die eher politisch orientiert sind. Und das wird jetzt eben die Frage sein, lassen sich die Grünen und der gemäßigtere Teil der Demonstranten auf Gespräche ein oder nicht? Und können sie die radikaleren Gegner dabei mitnehmen? Also das ist für mich jetzt im Moment noch schwer vorherzusehen, in welche Richtung sich da die Protestbewegung auch bewegen wird.
Michael Maurer, die Schwaben, das ist ja eher ein besonnenes Völkchen, wie wir gerne sagen, in der Schweiz. Jetzt diese Emotionen. Wie konnte es dazu kommen nach so langer Zeit? Ich meine, jahrelang haben die großen Parteien CDU, SPD und FDP dieses Bahnhofprojekt einfach durchgewinkt.
Ja, ich meine, die Schwaben werden gerne mal unterschätzt. Ich glaube, das Schicksal teilen sie auch mit den Schweizern. Die Schwaben sind nicht so friedliebend und so harmlos, wie das vielleicht oft den Anschein hat. Der große taktische Fehler, den hier die Bahnbefürworter sicher gemacht haben, war, dass sie vor 3 Jahren das Ansinnen eines Bürgerbegehrens nicht ernst genommen haben und nicht umgesetzt haben. Das wäre die Möglichkeit gewesen, wobei sich das rückblickend natürlich immer noch leichter sagt, aber das wäre die Möglichkeit, Möglichkeit gewesen, hier zum Kompromiss zu kommen. Der Oberbürgermeister hier in Stuttgart, der Herr Schuster, war im Recht. Also er hat aus formalen Gründen das Bürgerbegehren abgelehnt. Da gibt es gar nichts zu deuteln. Es ist eben nur die Frage, ist alles, was rechtlich möglich und richtig ist, ist es auch klug, das so zu machen? Und insofern hat sich dann über die weitere Entwicklung in den vergangenen Jahren die Protestbewegung einfach radikalisiert. Und man muss auch sagen, der Protest ist sehr gut organisiert. Das sind sehr clevere Leute, sehr kreative Leute und die haben eben mit ihrer Argumentation sehr viele Bürger hier aus Stuttgart und Umgebung hinter sich gebracht, wozu natürlich auch die Verweigerungshaltung der Befürworter des Projekts einen großen Teil mit beigetragen hat.
Dieser Konflikt von Stuttgart ist ja längst auf die Bundesebene übergeschwappt. Heute gab es auch im Bundestag eine Debatte, die Kanzlerin hat sich eingemischt. Viele Beobachter meinen, dass die Deutschen jetzt einfach politisch mehr mitreden wollen. Also dass es so etwas ist wie eine Zeitenwende. Sehen Sie das auch so?
Nein, ich glaube, Zeitenwende, der Begriff ist zu hoch, wie überhaupt in der gesamten Diskussion, sowohl über das Infrastrukturprojekt hier Stuttgart 21 als auch in der Bürgerbewegung, sehr vieles überhöht wird im Moment in Deutschland. Was die politische Dimension in Berlin betrifft, muss man einfach sagen, da spielen zwei Dinge mit. Zum einen hat die Bundeskanzlerin angekündigt, es ist der Herbst der Entscheidungen. Die haben einige politische Großprojekte, Gesundheitsreform, Wehrdienstreform und so weiter abgeräumt. Und dazu gehört sicher auch, dass sie gesagt hat, wir positionieren uns in diesem Projekt Stuttgart 21 ganz klar. Und mit diesem Rückenwind hat dann Mappus auch hier so seine Linie vertreten. Und im gleichen Maße versuchen natürlich vor allem die Grünen, das Ganze für sich zu nutzen und politisch auszuschlachten im Hinblick auf die Landtagswahl am 27. März hier in Baden-Württemberg.
Das waren Einschätzungen von Michael Maurer von der Stuttgarter Zeitung. Sie hören Echo der Zeit und mit diesen Themen geht es weiter. Dem Giftschlamm in Ungarn, den Durchhalteparolen des britischen Premierministers, den Risiken beim Wildessen und dem Tod des Gotthard-Rockers Steve Lee. Blutrot überschwemmte gestern ein Giftstrom Felder und Straßen. Seither kämpfen im Westen Ungarns mehrere Dörfer mit den Folgen der bisher schwersten Industriekatastrophe. Ausgelöst wurde sie, als der Speicher in einer Aluminiumhütte barst und Millionen Liter ätzender Bauxitschlamm ausströmte. Mindestens 4 Menschen wurden getötet, mehr als 100 verletzt. Auch am Tag danach ist die Wut über den Vorfall groß. Dazu kommen die Fragen nach der Verantwortung. ARD-Korrespondent Andreas Meyer-Feist.
Stundenlang wartete diese Rentnerin auf der Terrasse ihres Hauses auf Hilfe. Die Feuerwehr kam nicht durch die Schlammmassen durch, die den 5000 Einwohnerort Device auch heute noch bedeckt.
Also,
der Rotschlamm hat meinen Körper bis zur Brust verbrannt. Als die Feuerwehr kam, habe ich noch nichts davon gespürt. Aber heute, einen Tag später, habe ich höllische Schmerzen. Mehr als 100 Verletzte werden noch in den umliegenden Krankenhäusern behandelt. Der Schlamm ist sehr gefährlich, warnte Ungarns Innenminister Sándor Pintér. Er kann Verbrennungen verursachen, wenn er unmittelbar auf die Haut gelangt. Er kann Menschen erblinden lassen, wenn er in die Augen kommt. Es handelt sich also um einen sehr gefährlichen Stoff. Problem für die Katastrophenschützer: Noch ist nicht klar, welche Substanzen der Schlamm tatsächlich enthält. Rotschlamm ist ein Rückstand aus der Aluminiumgewinnung, ätzend und voller Schwermetalle. Nicht ausgeschlossen, dass alle betroffenen Flächen für die landwirtschaftliche Nutzung auf Jahre hinaus gesperrt werden müssen, weil ein Abtragen der Erdmassen auf einem 40 Quadratkilometer großen Gebiet unmöglich ist. Doch in einem Punkt gibt der ungarische Mediziner Pál Kalasi Entwarnung. Wenn es um Radioaktivität geht, da haben wir festgestellt, dass es keine erhöhte Strahlenbelastung gibt, wenigstens hier also keine Probleme. Das Aluminiumwerk wurde auf Anordnung der Regierung vorläufig geschlossen. Der ausgelaufene Rotschlamm war in einem mit Erdwellen umgebenen Becken gelagert worden. Einer der Erdwälle zerbrach. Die ungarische Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Fahrlässigkeit. Im Speicher könnte mehr Rotschlamm gelagert worden sein als erlaubt. Betriebsleiter Lajos Tolnai wies diese Vorwürfe zurück. Wir sind für das Unglück nicht verantwortlich. Wir haben regelmäßig alle notwendigen Kontrollen durchgeführt. Erst vor 10 Tagen wurde der Rotschlammspeicher von den Behörden geprüft und abgenommen. Da gab es keine Beanstandungen. Noch eine Stunde vor dem Dammbruch hat einer unserer Experten den Speicher kontrolliert und hat keinerlei Unregelmäßigkeiten festgestellt. Für Ungarns Regierungschef Viktor Orbán steht fest, es ist wichtig zu wissen, dass der Speicher erst kürzlich überprüft wurde. Es gab also die gesetzlich vorgeschriebene Kontrolle. Das ändert nichts daran, dass es diese Tragödie gibt. Die Menschen sollten keine Lebensmittel aus der Region essen, auch wenn sie ganz harmlos aussehen. Sorgen bereitet dem Premier aber auch die wirtschaftliche Zukunft der Region. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass die Aluminiumfabrik nicht mehr produziert. Dann hat sie kein Geld, um den Schadensersatz zu zahlen. Wir haben die Produktion für eine Woche eingestellt und werden am Wochenende darüber entscheiden, ob die Produktion wieder anläuft. Orbán forderte das Unternehmen auf, möglichst schnell mit der Reparatur des geborstenen Speichers zu beginnen. Derweil gehen in den betroffenen Orten die Aufräumarbeiten weiter. Die Hausfassaden sind nicht mehr weiß, sondern rot. Über den Straßen liegt ein beißender metallischer Geruch, der die Menschen wohl noch lange begleiten wird.
Es war der erste Auftritt, den der britische Premierminister Cameron auf dem Parteitag der Tories hatte, und die Botschaft war unerfreulich. David Cameron hatte nämlich die undankbare Aufgabe, die rigorosen Sparpläne seiner liberal-konservativen Regierung zu verteidigen. Doch damit nicht genug. In Birmingham schwor Cameron die Delegierten seiner Partei auf weitere Kürzungen ein. Das Klima in Großbritannien wird rauer. Martin Alliot.
Jene britische Partei, die sich für die naturgegebene Regierung des Vereinigten Königreichs hält, musste lange auf einen eigenen Premierminister warten.
3 defeats, 13 party conferences, 4,757 days in the wilderness.
3 Wahlniederlagen, 4,757 Tage in der Wildnis. Jetzt durfte David Cameron im Eilzugtempo die Sünden der vorangegangenen Labour-Administrationen aufzählen.
They left us with massive debts, the highest deficit, overstretched armed forces, demoralized public services, endless ridiculous rules and regulations and quangos and bureaucracy and nonsense.
Schulden, ausgelaugte Streitkräfte, demoralisierte Staatsdiener und ein Dschungel von Vorschriften.
Patronizing old-fashioned, top-down, wasteful, centralizing, inefficient, ineffective, unaccountable politics.
Die Beschreibung des politischen Stils roch penetrant nach DDR.
Yes, they deserve some of the blame, and I tell you what, this party will never let them forget it.
Ja, Labour trage die Mitschuld an der gegenwärtigen Lage. Das löste Jubel aus. Dazu wurden Parteitage schließlich erfunden. Aber was nun?
There are things the government does today that it will have to stop doing. Many government departments will have their budgets cut on average by 25% over 4 years.
Der Staat werde sich aus gewissen Tätigkeitsfeldern zurückziehen. Die Budgets von Ministerien würden sich innerhalb 4 Jahren um ein Viertel verringern.
I'm not saying this is going to be easy, as we've seen this week with child benefit. But it is fair that those with broader shoulders should bear a greater load.
Einfach werde es bestimmt nicht, aber wer breite Schultern habe, solle auch mehr tragen. Eine Anspielung auf die erste konkrete Einsparung, die Schatzkanzler Osborne am Montag verkündet hatte.
We will withdraw child benefit from households with a higher rate taxpayer.
Jede Familie, in der ein Angehöriger in der oberen Steuerklasse sei, werde ab 2013 kein Kindergeld mehr erhalten. Konkret bedeutet das, dass Haushaltungen mit einem Einzelverdienst über 67.000 Franken pro Jahr leer ausgehen. Aber Doppelverdiener mit 120.000 erhalten weiterhin diese bisher universale Zulage. Es ist das Ende der Universalität, die ein Tabu bricht, zumal derselbe George Osborne dies im Wahlkampf noch weit von sich gewiesen hatte.
We will preserve child benefit, winter fuel payments and free TV licenses. They are valued by millions.
Kindergeld, Heizgeld und gratis Radiokonzessionen für Senioren werden bleiben. So schlucken die Tories Kröten, wohl wissend, dass die Reform nur eine von insgesamt 83 Sparmilliarden bringt, die bis 2015 geplant sind. In 2 Wochen kommen die schmerzlichen Einzelheiten. Trotzdem beharrte Premierminister Cameron darauf, wir sind alle im selben Boot.
When we say we're all in this together, it is not a cry for help, it is a call to arms.
Das sei kein Hilferuf, sondern eine Mobilisierung. Allein auch die Gegner der Regierung, im Innern wie auch in der Opposition, werden da Munition finden.
Martin Alliot. Rehschnitzel, Hirschunterkot und Genfpfeffer. Aus den Menükarten der Restaurants dominieren derzeit Wildgerichte. Besonders gefragt ist Fleisch aus der einheimischen Jagd. In der Annahme natürlich, dieses sei besonders schmackhaft und frisch. Kann sein, muss aber nicht. Kontrolliert wird einheimisches Wildbret nämlich kaum, im Gegensatz zum Schweine- oder Rindfleisch. Während bei den Bauern strenge Vorschriften die Qualität sichern sollen, setzt man bei den Jägern auf Eigenverantwortung. Andrea Keller.
Die Jagdhütte des Reviers Neudorf steht mitten im Wald, in der Nähe von Beromünster. Otto Holzgang, Wildbiologe des Kantons Luzern und passionierter Jäger, steuert sein Auto direkt vor den Hintereingang der Holzhütte im Blockhausstil.
Wir gehen jetzt oben in den Keller. Da hängen jetzt vier Rehe drin. Das eine da hier ist noch ein weibliches vom letzten Jahr. Wir sehen, da ist der Einschuss von der Kugel.
Die vier Tiere, eines davon hat Otto Holzgang selber geschossen, hängen kopfüber, ihre Bauchdecken sind aufgeschnitten. Aus hygienischen Gründen entnehmen die Jäger die Innereien so rasch wie möglich, oft noch im Wald, direkt bei der Abschussstelle. Dann kommen die Tiere in die Hütte.
Früher hat man ja zum Teil gewisse Tiere relativ lange so hängen lassen, bis quasi das Zeug so rausgeflossen ist und so. Und das war dann der Wildelig-Geruch, den man hier auch zum Teil gesagt hat. Also eigentlich das, was man heute nicht mehr will, hat man früher als typischen Geruch und typischen Geschmack festgelegt gehabt.
Ganz verduftet ist der Wildeli-Geruch aber noch nicht. Geschichten über Jäger, die unsauber arbeiteten, sind nicht nur Jägerlatein, aber doch die Ausnahme. Und sie schadeten sich in erster Linie selber, wie Otto Holzgang sagt.
Ich weiss von einem Restaurantbesitzer, der seinen Leuten selber gesagt hat, ich nehme einfach nur noch Tiere, die gut geschossen sind. Und etwas anderes müsst ihr mir gar nicht mehr bringen, das könnt ihr selber verwerten.
Die Ansprüche der Konsumentinnen und Konsumenten sind gestiegen. Die Jagdgesellschaften reagieren darauf. Immer mehr richten sich einen Kühlraum ein, um das Wildbret möglichst rasch nach dem Abschuss hygienisch zu lagern.
Vielleicht ist es zum Teil auch bei jemandem privat dann die Heime, wo man eine Kühlzelle vielleicht in der Garage oder so eingerichtet hat und eben auch eine kleine Metzge, also im Sinn von, eben, dass man das Tier aufhängen kann, aufbrechen kann, dass man alles auch sehr gut reinigen kann.
Im Keller der Jagdgesellschaft Neudorf steht eine solche Kühlzelle, ein gut 2 Meter grosser Chromstallkasten. Sauberkeit wird großgeschrieben. Von den nahezu sterilen Bedingungen, die in Metzgereien heute herrschen, ist der Raum aber weit entfernt.
Also ich nehme jetzt das Kitz raus. Es ist natürlich alles ein bisschen steif auch.
Otto Holzgangs Rehkitz soll zum Metzger. Er trägt es zum Auto, legt es in eine Plastikwanne im Kofferraum.
Natürlich entspricht das nicht irgendwelchen Hygienevorstellungen in einem Spital oder auch nicht in einer Metzgerei, aber das Tier ist jetzt noch in der Decke und auch die Decke selber ist nicht sauber. Ist also noch nicht ganz rein. Und darum darf man das schon noch so transportieren.
Die Decke ist das Fell des Tieres. Beim Verladen kriechen daraus ein paar kleine Fliegen. Das nicht ganz saubere Fell zwingt Metzger Herbert Rütimann, die Wildtiere gesondert zu lagern. Er hängt das Kitz in einen Kühlwagen im Hinterhof seines Betriebs in Hildisrieden.
Und wenn es dann wirklich Saison ist, habe ich meistens hier so 20, 25 Rehe. Immer abwechslungsweise habe ich die hier im Kühlwagen.
Metzger Rütimann ist nicht eigentlich ein Kontrolleur. Die Fleischqualität überprüft er trotzdem und er sagt es auch, wenn es etwas zu beanstanden gibt.
Das wäre jetzt eigentlich, denke ich, für ein Restaurant. Und da ist irgendwie jetzt etwas falsch gelaufen. Da hat eine Verletzung im Rücken von einem Schuss. Eine Rückenverletzung. Und da muss ich jetzt mit der Gesellschaft Rücksprache nehmen. Also das gebe ich nicht so in das Restaurant. Sonst habe ich mit dem ein Problem.
Im Großen und Ganzen würden die Jägerinnen und Jäger die Anregungen gut aufnehmen. Dies bestätigt auch Otto Holzgang. Schließlich würden sie so dazu beitragen, dass sie ihren selbstständigen Status behalten können und nicht plötzlich amtliche Kontrolleure in den Wäldern Einzug halten.
Der Bericht zur Wildsaison von Andrea Keller. Der Sänger der Schweizer Hardrock-Band Gotthard, Steve Lee, ist tot. Er starb im Alter von 48 Jahren gestern bei einem Unfall während einer Motorradtour in den USA. Steve Lee war der Frontmann der wohl bekanntesten Schweizer Rockband. Der Nachruf von DRS3-Musikredaktor Peter Wolt.
Eine Stimme voller Leidenschaft, sie ist für immer verstummt. Steve Lee, der so hieß, wie ein Rockstar heißen muss. Steve Lee hieß wirklich fast Steve Lee. Stefan Lee, seine Großeltern kamen aus England. Aufgewachsen ist der Gotthard-Sänger zweisprachig im Tessin, wo er in Lugano zur Schule ging. Und das Tessin, das sollte später auch zur Heimat der erfolgreichsten Schweizer Hardrock-Band aller Zeiten werden. Vier der fünf Musiker wohnten im Tessin. Von hier aus spannte das Management ab dem Jahre 1990 die Fäden zu einer für die Schweiz einzigartigen Bandkarriere. Typisch schweizerische Eigenschaften waren es denn auch, die der Band eine immer größere Fangemeinde bescherten. Ihre Musik war Hardrock, aber von der anfangs schmutzigen Variante wichen sie je länger je mehr ab. Sauber, brav und mit schönen Melodien. Das war Gotthard. Das kam an. Nach Platz 5 mit ihrem Debütalbum belegten alle Gotthard-Neuerscheinungen zuverlässig wie eine Schweizer Uhr Rang 1 in den Schweizer Albumcharts. Ihren größten Erfolg mit einer Single hatten die Musiker nicht zufällig mit dem Song Heaven im Jahr 2000. Eine langsame Popballade im Stile der deutschen Scorpions. Damit kamen sie auf ihrer letzten Tour auch in Moskau und St. Petersburg, in Kopenhagen und Oslo an. Bei Gotthard wusste man immer, was man bekommt. Von einem Sänger, der mit seinen langen braunen Haaren, mit seiner Lederjacke und seinem Harley-Shirt so war, wie seine Fans waren. Der gerne mit seinem Motorrad lange Fahrten über Schweizer Pässe unternahm. Seine Reise durch die USA war ein lange gehegter Wunsch. Seine Frau, Gotthard-Bassist Mark Lynn, sowie einige Gotthard-Fans hatten ihn auf ihren Motorrädern begleitet. Nun ist diese Reise zu seiner letzten geworden.
Peter Wald zum Tod von Steve Lee. Das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Isabel Jacobi, für die Nachrichten Christian Lüscher, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.